Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe. Wer sind die Menschen, die anderen Menschen bei der Flucht über eigentlich unüberwindbare Grenzen helfen? Und warum tun sie das? Warum haben sie es früher getan und warum tun sie es heute in einer anderen Welt auch immer noch? Und warum tun es andere Menschen nicht? Das sind Fragen, die uns hier beschäftigen. Zur Sendung begrüßt sie Martin Heule. Die eben erwähnten Fragen stellt Ina Bösch in ihrem Buch Grenzfälle und sie suchte nach Antworten. Sie stellt Fluchthelferinnen und Fluchthelfer vor, die in unterschiedlichsten Situationen geholfen haben oder heute noch helfen, sucht nach Beweggründen, nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ganz am Anfang des Buches erzählt sie eine Geschichte ihrer Mutter. Eine Geschichte, die an sich schon bemerkenswert ist, aber darüber hinaus ist auch von Interesse, wie die Mutter diese Geschichte erzählt, wann sie sie erzählt und wann die Tochter die Geschichte überhaupt hören will. Ina Bösch.
Ja, ich erzähle am Anfang, wie ich zwar wusste, dass meine Mutter, sie ist Holländerin, dass meine Mutter während des Zweiten Weltkrieges Jüdinnen versteckt hat. Darauf stand die Todesstrafe. Ich wusste das als kleines Kind. Ich fragte sie nach dieser Geschichte, aber sie wollte nicht darüber reden, sondern sagte lediglich, ach, das haben alle getan. Und damit hatte es sich und ich trug diese Geschichte in mir, bis ich eine erwachsene Frau war. Und dann hatte ich dann auch endlich den Mut sozusagen, um sie erneut zu fragen und dann begann sie bereitwillig zu erzählen. Und wenn man eben nach den Motivationen fragt und das eben tiefenpsychologisch betrachtet, dann steht wahrscheinlich eben diese Geschichte am Anfang dieses Buches, am Anfang auch der Frage, weshalb tun die einen Menschen etwas und andere nicht? Also die Frage nach der Zivilcourage, die Frage, warum sich einige über Gesetze hinwegsetzen und andere ihrem eigenen Gesetz folgen, warum einige für sich legitim und auch ethisch autonom handeln und andere eben sich nur an die Legalität halten.
Aber auch eine Frage der Scham, das zieht sich durch alle ihre Geschichten. Die Leute und ihre Mutter sagen auch, ach, das haben doch alle getan oder man musste das einfach tun.
Ja, das ist diese Geste, ach, das war nichts, das haben alle getan. Das wurde sehr oft auch von einer Geste eben des einer Wegwerfbewegung begleitet. Diese Geste bin ich tatsächlich immer wieder begegnet und dann auch dieser Scham, die Sie angesprochen haben, dieser Scham, dass man nicht genügend Juden zum Beispiel vor dem Tod gerettet hat in Holland oder eben, dass man nicht mehr Flüchtlinge über den Estrecho, also das ist die Straße von Gibraltar, dass man nicht mehr Marokkaner und Afrikaner über diese Grenze bringt. Dieser Scham, der bin ich auch immer wieder begegnet.
Und die Angst. Eine ganz besondere Position nimmt diese Angst ein, die Menschen, die sie porträtiert haben, aber auch ihre Mutter, wie nicht wahrgenommen haben.
Ich habe natürlich die Frage nach der Angst gestellt, die drängt sich auf. Alle haben gesagt, ja, sie hätten Angst gehabt und ich glaube, die Angst ist ein guter Begleiter, macht vorsichtig, gehört dazu, gehört zum Menschsein auch. Aber gleichzeitig, da gibt es einen Spruch, der im Zimmer einer Fluchthelferin gehangen ist, der Spruch des Stoikers Epiktet, man darf keine Angst vor dem Exil, vor dem Hunger, vor dem Tod haben, aber man muss Angst vor der Angst haben. Und man darf natürlich sich nicht von der Angst überwältigen lassen. Es gibt da eine Studie von Eva Vogelmann, das ist eine New Yorker Psychotherapeutin, die hat festgestellt in Gesprächen mit Lebensrettern aus dem Zweiten Weltkrieg, dass diese Menschen eine Art von anderem Selbst herausgebildet haben. Sie nennt es das Retter-Selbst. Und das erlaubt den Menschen eben in angstbeladenen Situationen, sich nicht von dieser Angst überwältigen zu lassen, sondern indem sie eben Werte, die für sie wichtig und heilig sind, also man soll nicht lügen, man soll nicht stehlen, man soll nicht betrügen, diese Werte müssen sie ja, um eben zum Beispiel Leute illegal über die Grenze zu führen, über Bord werfen und sie müssen beginnen zu lügen, zu stehlen und zu betrügen. Und erst wenn sie eben diese Werte über Bord werfen und das andere selbst herausbilden, können sie sozusagen eben auch mit dieser Angst anders umgehen.
Ina Bösch, neben der Geschichte Ihrer Mutter erzählen Sie fünf Beispiele aus verschiedenen Regionen Europas, zwei aus der Schweiz und aus verschiedenen Zeitepochen. Ich möchte, dass wir anfangen mit der Geschichte, die Sie erzählen, von ganz aus dem Süden von Spanien, von einem Ort, Tarifa, der bekannt ist als Surferparadies. Dort haben Sie eine Fluchthelferin kennengelernt.
Nieves Garcia Benito ist Lehrerin und sie wohnt seit Mitte der 80er Jahre am eben sogenannten Estrecho, an der Meerenge von Gibraltar. Man sieht von dort hinüber nach Afrika. Afrika liegt gleich weit entfernt von Europa wie Friedrichshafen von Romanshorn. Man muss sich das vorstellen, also die Grenze ist dort ganz eng. Und sie kam 1988 zum ersten Mal in Kontakt mit illegalen Migranten, als dort ein Boot strandete und eine Leiche nach der anderen angeschwemmt wurde. Und das war eigentlich der Beginn ihrer illegalen Aktion. Sie bringt nicht, wie andere porträtiert in diesem Buch, sie bringt nicht die Leute über die Grenze, das wäre viel zu gefährlich in diesen kleinen Booten. Das ist auch nicht ihr Ding. Aber was sie macht, sie führt die Leute aus der Grenzregion heraus, denn würden diese Leute in der Grenzregion aufgegriffen, würden sie gleich zurückgeschafft.
Also der Vergleich mit dem Bodensee stimmt insofern nicht, als ein Ritt über den Bodensee etwas einfacher ist als die Reise von Nordafrika nach Spanien, eine sehr, sehr gefährliche Reise.
Ja, auch dieser Tage hört man ja immer wieder Berichte von Flüchtlingen, die entweder in Italien oder aber auf den Kanarischen Inseln stranden. Ich habe mit einem Migranten gesprochen, der dank der Hilfe von Nieves Garcia Benito dann auch eine Aufenthaltsbewilligung bekommen hat. Und er hat mir diese Überfahrt geschildert und sie ist noch eigentlich unvorstellbarer, als was man in Fernsehberichten oder in Radioberichten oder in Zeitungsberichten lesen kann. Es ist wirklich es war ein 24-stündiges Martyrium.
Ihre Gesprächspartnerin geht mit der EU sehr, sehr hart ins Gericht.
Ja, sie sagt, die EU sei verantwortlich eigentlich für diesen Genozid, wie sie es nennt, eben in dieser Straße von Gibraltar. Sie sagt, das seien faschistoide Zustände und ich habe ihr da natürlich auch etwas widersprochen, denn ich denke, es ist gefährlich, mit historischen Begriffen so umzugehen und von faschistoiden Zuständen zu sprechen. Auch das Wort Genozid ist sicher mit Vorsicht zu genießen. Tatsache ist, dass in dieser Meerenge zwischen Afrika und Europa Tausende und Abertausende Migranten ihr Leben verloren haben.
Interessant und etwas befremdlich ist auch die Tatsache, dass sie sich sehr, sehr einsetzt für die marokkanischen Migranten. Also nicht das ist befremdlich, sondern dass sie sagt, nein, die Schwarzafrikaner, die interessieren mich nicht.
Es hat mich auch sehr erstaunt, dass sie sozusagen eine Auswahl trifft, wem sie hilft und wem sie nicht hilft. Nun hilft sie aber denjenigen, die die Hilfe noch mehr brauchen. Insbesondere vor einigen Jahren noch war es so, dass die Schwarzafrikaner, weil es noch keine Rückschaffabkommen gab mit verschiedenen afrikanischen Staaten, dass diese eben in Spanien bzw. in Europa bleiben konnten. Im Gegensatz zu den Marokkanern. Mit Marokko gab es ein solches Abkommen schon seit langem. Und deshalb hat sie sich diesem Menschen angenommen.
Ina Bösch, Sie haben gesagt, die Vergleiche der verschiedenen Situationen sind heikel. Sie machen das aber, Sie vergleichen verschiedene Situationen. Das macht auch den Reiz dieser Erzählungen aus. Sie erzählen von einer Situation aus Zentraleuropa, eine Geschichte, die zurückgeht ans Ende der 30er Jahre im Umfeld, schwierigen Umfeld, wo ich nicht mehr genau sicher bin, wie die Grenzziehungen gehen, die heutige Tschechei, Polen, Slowakei. Und Sie haben da einen außerordentlichen Mann kennengelernt, Artur Radwanski.
Es ist wirklich eine ganz außerordentliche Person, dieser Artur Radwanski, der eigentlich Thüberger hieß. Aber weil er eben in verschiedene Konzentrationslager kam, hat er dann mit seinem deutschen Namen nichts mehr zu tun haben wollen und vor allem mit seinem jüdischen Namen. Es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, was den Schauplatz anbelangt, aber was auch seine Geschichte anbelangt. Zum Schauplatz. Es handelt sich um Ostrava, das liegt an der tschechoslowakisch-polnischen Grenze. Und 1938-39 war die Grenzziehung so, dass sie mitten durch das Kohlenbergrevier führte, das eigentlich das Herzstück der Wirtschaft der Tschechoslowakei war, aber bereits zuvor zum K&K-Reich gehörte, also Österreich-Ungarn. Und weil die Grenze eben gerade durch dieses Gebiet führte, war das ein Glück für die Flüchtlinge und Juden Ende der 30er Jahre. Als nämlich die Deutschen die sogenannte Resttschechei, wie das Hitler nannte, besetzten, mussten die Emigranten aus Prag fliehen, ebenso die jüdische Bevölkerung aus der Tschechoslowakei. Und sie flohen nach Polen und sie taten es meistens unter Tag, das heißt durch das unterirdische System, durch die Kohlengruben nach Polen und von dort meistens weiter nach England. Einer der Fluchthelfer war eben der besagte Artur Radwanski. Er ist heute 86 Jahre alt, damals war er 17. Und weil er ganz in der Nähe dieser Gruben und einer Grube, von der ein Stollen unterirdisch zu einem Stollen in Polen führte, der dann wieder, wo es eben hochging und man in die polnische Freiheit kommen konnte, weil eben Artur Radwanski in der Nähe wohnte und die Bergbauarbeiter kannte, kam er dann in diese Gruppe hinein, die Emigranten und Juden eben durch dieses unterirdische System führten. Die tragische Seite dieser Geschichte ist, dass Artur Radwanski verhaftet wurde, eben wegen dieser Fluchthilfe, das flog auf. Die glückliche Seite der Geschichte war, dass er fliehen konnte. Und zwar wurde er eigentlich vom Fluchthelfer zum Flüchtling und flüchtete wiederum eben unterirdisch durch dieses System auf die polnische Seite. Und nun wird es wieder tragisch, weil er floh Ende August 1939 und als er Anfang September in Polen war, brach der Zweite Weltkrieg aus. Die Deutschen hatten Polen besetzt und genau jene Region. Und das war dann der Beginn der Odyssee, wie er es nennt, der Odyssee durch die 6 Konzentrationslager.
Er ist vom Regen in die Traufe geflohen.
Sozusagen und gleichzeitig, er hat immer gesagt, eigentlich hätte ihm diese Aktion als Fluchthelfer und auch die Verhaftung hätte ihm eben eigentlich das Leben gerettet, weil er hatte eine Anklage wegen Hochverrats und galt sozusagen auch als politischer Häftling und nicht nur als jüdischer oder als Jude und dementsprechend war er in den KZs sicher auch, weil er jung war, weil er kräftig war, aber auch er galt in den Registern, steht politischer Jude. Er erlitt nicht dasselbe Schicksal wie seine Verwandten. Die wurden nämlich von Ostrava nach Theresienstadt und von dort in Vernichtungslager geschafft und gleich ermordet.
Sie sind mit Artur Radwanski vor Ort gegangen, in diese Bergwerke. Und da gibt es eine äußerst berührende Szene, als der junge Ingenieur, der sich sehr gut vorbereitet hatte auf diese Begegnung, die Pläne dieser Stollen zeigt und Herr Radwanski sagt, da, durch diesen Stollen sind wir durchgegangen und der junge Ingenieur findet, nein, das geht nicht, da seid ihr nicht durchgegangen. Der alte Mann ist erschüttert, weil es auch viele Leute gibt, die ihm nicht glauben wollen.
Es war wirklich eine ganz eindrückliche Begegnung mit diesem jungen Ingenieur, der einfach negierte, dass überhaupt Leute durch dieses unterirdische System gegangen sind. Er begründet es auch, er sagt, er sei Naturwissenschaftler und deshalb müsse er Beweise haben. Und die Antwort von Artur Radwanski war dann auch, ich bin hier. Ich habe all das überlebt. Ich war in Buchenwald, ich war in Sachsenhausen, ich war in Auschwitz, ich war in Mauthausen und so weiter und so fort. Ich habe das überlebt. Und das ist der Beweis, dass es dieses unterirdische System gibt.
Ina Bösch, bevor wir zu den Vergleichen gehen und den Schlüssen, die Sie aus diesen Geschichten ziehen, noch ganz kurz eine nochmals ganz andere Situation, die uns präsenter ist. Der Mauerbau in Berlin und die Fluchthelfer, die Menschen geholfen haben, vom Osten in den Westen zu kommen.
Ja, wenn man an die deutsch-deutsche Fluchthilfe, wie das in der BRD hieß, wenn man an die denkt, denkt man vielleicht an Hans-Ulrich Lenzlinger. Das war ein Mann aus Hönk, der eigentlich ein Mafioso war und dann auch vor einigen Jahren, dann, also in den 70er Jahren, ermordet wurde. Ein kommerzieller Fluchthelfer. Und man denkt kaum, dass es eben auch Fluchthelfer gab, die es nicht aus kommerziellen Gründen gab. Das interessiert mich hier in diesem Buch. Ich befasse mich nicht mit Schleppern, ich befasse mich nicht mit Leuten, die es für Geld taten. Und in Berlin, kurz nach dem Mauerbau oder am Tag nach dem Mauerbau, begannen Studierende aus West-Berlin, Studierende und Kommilitonen aus Ost-Berlin, die an der FU, wie Sie selbst an der FU in West-Berlin studierten, hinüberzubringen. Am Anfang war das relativ unkompliziert und mit der Zeit wurde es dann sehr viel aufwendiger. Sie begannen Pässe zu fälschen, sie begannen Tunnels zu bauen, sie begannen Autos umzubauen, sie gingen durch die Kanalisation durch und so weiter. Es weitete sich zu einem Unternehmen aus, in dem auch Ausländer beteiligt waren. Insgesamt waren 100 Leute an diesem Unternehmen beteiligt, einige länger, einige kürzer. Und ich habe da auch einen Schweizer gefunden, der in Zürich zumindest bekannt ist, der Zürcher Psychiater Emanuel Hurwitz. Er hat auch während einigen Monaten eine richtig gehende Fälscherwerkstatt betrieben und hat so geholfen, ostdeutsche Flüchtlinge nach West-Berlin zu bringen.
Kann man nun diese Situation mit den bereits beiden anderen geschilderten Situationen vergleichen?
Sie haben es gesagt, ich tue es. Diese fünf Geschichten sind zwischen zwei Buchdeckeln und natürlich ist im Vergleich auch Grenzen gesetzt. Es gibt sicher vergleichbare Situationen, was zum Beispiel die Persönlichkeit des Fluchthelfers anbelangt. Also ich hatte ja die Frage, die mich begleitete, weshalb tun die einen etwas, weshalb andere nicht? Also mich interessierte die Motivation. Und ich muss sagen, die Beweggründe sind sehr unterschiedlich, aber das ist typisch auch für diese Persönlichkeit. Es gibt nämlich keine altruistische Persönlichkeit. Und das verbindet eigentlich all diese Geschichten auch.
Der berühmte Holocaust-Forscher Raoul Hilberg, der die grundlegenden Bände geschrieben hat über die Vernichtung der europäischen Juden, hat sich auch immer wieder gefragt, gibt es ein Merkmal, hat man vor dem Krieg oder hätte man vor dem Krieg erkennen können, diese Persönlichkeit wird ein Nazi, der Tausenden das Leben nehmen wird, und die andere Persönlichkeit, die wird ein Helfer. Er hat viele Fälle untersucht, er hat festgestellt, dass Zuhälter, Gauner, Banditen wurden zu großartigen Helfern. Sie haben ihr Leben dafür gegeben und andere, sehr gute Menschen, Pfarrer, Lehrer, Vorbilder der Gesellschaft, sind Nazis geworden. Sein Schluss war, es gibt da keine Regel.
Gut, wie der große Holocaust-Forscher Raoul Hilberg. Ich habe natürlich nicht mit so vielen Leuten gesprochen. Ich habe mit mehr Leuten gesprochen, als im Buch vorkommen. Ich habe natürlich auch Literatur studiert. Und es ist tatsächlich so, es gibt nicht die eine Persönlichkeit, die altruistisch ist, die Zivilcourage zeigt, die solidarisch ist. Aber es gibt doch, und das zeigt auch die Forschung, das zeigen in etwa auch diese Fallstudien, es gibt gewisse Voraussetzungen, weshalb Leute Zivilcourage zeigen, weshalb sie eben nicht ihre eigenen Interessen, sondern die Interessen anderer verfolgen. Also es braucht offenbar gewisse Werte, die bereits schon ganz früh in der Kindheit vermittelt werden. Werte, die unverrückbar sind, die wichtig sind. Diese Menschen haben sehr häufig ein großes Urvertrauen, aber auch ein Vertrauen. Es sind Leute, die Empathie entwickeln können, die Menschen, die anders sind, akzeptieren können, die auch fähig sind für selbstständiges Denken und Fühlen. Und dann braucht es auch gewisse Umstände. Also zum Beispiel in Berlin diese Studierenden, Also das Unternehmen dieser Studierenden, das wurde von einem Trio von älteren Studierenden geleitet. Und die saßen im sogenannten Studentenwerk, das war eine soziale Institution. Und die hatten dort die Infrastruktur zur Verfügung, Telefone und sogar Kaffee und Essen. Und all die Studierenden, die dort ein- und ausgingen. Und insofern konnten sie auch ein Netz aufbauen. Also es braucht gewisse Voraussetzungen, um eben auch dann Zivilcourage zu zeigen. Aber tatsächlich ist es so, dass jeder, Sie und ich, alte Frauen, Männer, Jugendliche, Reiche, Arme und so weiter, Zivilcourage zeigen.
Es gibt zwei Haltungen. Die Gleichgültigkeit, die sieht man immer wieder gegenüber Verbrechen, gegenüber Folter, gegenüber Unfällen, gegenüber Armut und Leute, die ein Schuldgefühl entwickeln und die finden, jetzt muss ich etwas tun.
Ja, und Sie haben von der Gleichgültigkeit gesprochen und Sie haben von der Scham gesprochen. Ich habe ja das Beispiel meiner Mutter erwähnt, die gesagt hat, ja, man hätte eigentlich viel mehr Juden helfen sollen. Ich habe die Frage allen in diesem Buch gestellt, wie vielen Leuten sie geholfen haben. Und einige haben gesagt, einem guten Dutzend, andere haben gesagt, mehreren hundert und so weiter. Und alle haben eigentlich noch hinzugefügt, man hätte noch viel mehr Menschen helfen sollen. Und diese Tatsache, eben diese Scham oder auch eben Schuldgefühl, das ist ein Element, das ein britischer Philosoph, Norman Jeras, anschaut. Und zwar spricht er von einem Kontrakt, einem sogenannten Kontrakt, gegenseitiger Gleichgültigkeit. Und er hat sich mit diesem Thema zu beschäftigen begonnen. Das beschreibt er so, er war auf der Fahrt zu einem Cricketspiel und hat bei dieser Zugfahrt ein Buch über das Vernichtungslager Sobibor gelesen. Und da ist ihm die Frage dann aufgetaucht, ja, wie kommt das eigentlich, eine Frage, die wir uns ja auch immer wieder stellen, wie kommt es eigentlich, dass so viele Menschen angesichts der großen Katastrophen von eben Holocaust oder Armut oder Folter, einfach, dass sie diese großen Katastrophen tolerieren? Und er begründet das eben dann mit diesem Kontrakt der gegenseitigen Gleichgültigkeit. Und da kommt dann eben die Scham ins Spiel, beziehungsweise die Schuld. Er hat Hoffnung, dass dieser Kontrakt auch aufgebrochen wird, allein durch die Tatsache, dass eben es viele Leute gibt, die ein gewisses Schuldgefühl oder Scham entwickeln angesichts der Tatsache, dass es eben diese Katastrophen gibt. Nun ist aber eben interessant, dass Leute, die etwas tun, auch diese Scham und dieses Schuldgefühl eben entwickeln.
Ina Bösch, wenn wir Beispiele aus der Vergangenheit haben, sind wir sehr gerne bereit, diese Menschen, die anderen zur Flucht verholfen haben, zu bewundern. Heute, wenn heute das Menschen tun, sind wir eher geneigt, sie zu kriminalisieren oder reden nicht von Fluchthelfern, sondern allenfalls von Schleppern.
Das war auch einer der Gründe, weshalb ich dieses Buch schreiben wollte. Eben gerade dieses ambivalente Bild, das den Fluchthelfer begleitet. Und ich wollte auch eine Tatsache eigentlich ins Spiel bringen. Es ist so, dass heutzutage 50% der Menschen, die illegal in die Schweiz kommen, nicht etwa von Schleppern geführt werden, sondern von Verwandten und Bekannten. Das sind sogenannte Mom-and-Pop-Aktionen. Also es gibt sogar auch heute noch Menschen, wie eben zur Zeit des Kalten Krieges oder eben wie auch zur Zeit des Zweiten Weltkrieges unter dem Nationalsozialismus, die aus idealistischen Gründen Leute hinüberbringen und kein Geld dafür nehmen. Unter Schlepper assoziiert man auch immer die kommerziell Agierenden, eben die Geld dafür nehmen. Nun ist es aber auch eine Tatsache, dass zum Beispiel diese Studierenden in Berlin, die haben teils für ihre Aktionen auch Geld genommen. Sie wollten kein Geschäft damit machen, aber sie mussten auch zum Teil Geld verlangen, weil diese Aktionen, diese Tunnels graben und so weiter, einfach sehr kostspielig war. Also auch hier eine Korrektur an diesem Schleppertum, wie es heute oder auch zum Teil früher gemacht wurde. Und dann ist schon auch interessant, wie eben diese Figur, wie sich dieses Bild in der Öffentlichkeit wandelt. Denken wir an den Polizeikommandanten Grüninger. Er war zu Lebzeiten war er verfemt, dann geriet er in Vergessenheit, Dann wurde er wieder an die Öffentlichkeit geholt, rehabilitiert und mittlerweile ist er ein Held. Und es werden Plätze nach ihm benannt, Straßen nach ihm benannt. Aber anderen ging es umgekehrt. Der Fall von Berlin ist ganz interessant. Also in West-Berlin waren sie Helden. Und für die DDR waren die Fluchthelfer Kriminelle, weil für die DDR die Grenze zwischen West- und Ost-Berlin eben die Außengrenze war.
Ina Bösch. Nicht Thema ihres Buches ist die eigentliche Migrationspolitik. Die Politik, die bestimmt, wer in ein Land rein darf und wer nicht. Die Frage eigentlich, wie offen sollen denn die Grenzen sein?
Ich habe diese Frage auch meinen jeweiligen Gesprächspartnerinnen und Protagonisten gestellt. Und eigentlich der Tenor war, besonders von Nieves Garcia Benito in Spanien, aber auch von Annie Lanz in Basel, es ist einfach eine Tatsache, dass es Migration gibt, ob man das jetzt befürwortet oder nicht. Und solange es Gründe gibt zu fliehen, seien es politische, soziale, wirtschaftliche, solange wird es Migration geben. Und solange es Grenzen gibt, wird es auch Fluchthilfe geben. Denn diese Flüchtlinge und Migranten, die sind auf die Hilfe von Fluchthilfen angewiesen. Man löst das Problem der Migration nicht, indem man die Hürden immer höher macht, indem man wie an der Grenze zwischen Afrika und Europa, also an Estrecho, an der Meerenge von Gibraltar, ein ausgeklügeltes System von Infrarotkameras, Langstreckenradaren, Helikoptern, Booten und so weiter. Das nützt alles nichts. Man baut Mauern in Israel, man baut Mauern eben in Berlin. Die waren alle überwindbar, auch natürliche Hindernisse sind überwindbar. Es ist eine Tatsache. Keine Grenze kann als Festung aufgebaut werden. Aber es ist auch eine Tatsache, eben, dass je höher die Festung, desto eher sind die Flüchtlinge und Migranten auf Fluchthilfe angewiesen.
Ina Bösch erzählt in ihrem Buch Grenzfälle neben den erwähnten Geschichten, die ihrer Mutter, jene von Nieves Garcia Benito und die von Arthur Radwanowski, auch die der Baslerin Annie Lanz, die eben erwähnt worden ist. Annie Lanz, die in den 80er und 90er Jahren vielen Asylsuchenden geholfen hat, Vorschriften und Gesetze überschreitend. Und schließlich erfahren wir auch von den Erlebnissen von Anne-Marie Imhof-Pigge, die 1943-44 Flüchtlinge, die ihres Lebens nicht mehr sicher waren, über die grüne Grenze vom besetzten Frankreich in den Waadtländer Jura schmuggelte. Ein höchst riskantes Unternehmen. Die Porträts sind nicht nur sorgfältig recherchiert, sie eröffnen alle einem die Welten ihrer Protagonisten und der Menschen, die auf ihre Hilfe angewiesen waren. Und immer wieder die Frage der Vergleichbarkeit. Aber natürlich ist es etwas anderes, ob jemand sein Leben für Fluchthilfe riskiert, wie zu Zeiten der Nazis, oder ob heute Fluchthelfer hier polizeilichen Maßnahmen ausgesetzt sind, auch alles andere als angenehm, aber doch nicht lebensbedrohlich. So zurückhaltend die Autorin in Urteilen und Werturteilen jeglicher Art ist, so deutlich dringt ein Appell aus allen Lebensgeschichten durch. Ganz einfach ein Appell für mehr Mitgefühl und Zivilcourage.
Grenzfälle von Flucht und Hilfe. Fünf Geschichten aus Europa. So heißt das Buch von Ina Bösch. Erschienen ist es im Limmat Verlag. Martin Heule hat es Ihnen im Gespräch mit der Autorin vorgestellt. Soweit Reflexe für heute. Und morgen geht es hier um die Zukunft. Elinor Landmann unterhält sich mit Barbara Rieke, die der ersten von ihr programmierten Saison am Kurtheater Baden eben diesen Titel gegeben hat. Zukunft.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.